Uns diesen Blick auf diesen großen Gott behalten während diesem ganzen Gottesdienst. Der große Gott, Herr Zebaoth, Herr der Himmelsheere, er lässt uns nicht verloren sein. Amen. Amen. Erinnerst du dich an den Tag? An den Tag, als du das Evangelium verstanden hast. Was muss ich tun, um zu Gott kommen zu können? Ich habe doch bereits mit aller Kraft versucht, ein guter Mensch zu sein, ein würdiger Mensch zu sein, ein gottwürdiger Mensch zu sein. Und es hat nicht geklappt. Ich habe probiert, meinen Egoismus zu überwinden, barmherzig zu sein, großzügig zu sein, meine Gedanken zu disziplinieren. Wir alle, ich gehe davon aus, wir wollten uns bessern, weil wir ganz genau wussten und spürten, so kann ich nicht vor Gott treten. Und vielleicht gab es für dein Leben, für dein würdiges Leben, Beifall von deinen Mitmenschen. Vielleicht gelang es, sie zu beeindrucken, aber niemals den heiligen Gott. Gott, der in mein Innerstes sieht, der alles weiß. Gott, der Herr über Himmel und Erde, der große Gott, den wir eben besungen haben, vor dem ich mich verantworten muss. Wie soll ich diesem Gott je genügen? Und gebeugt von dieser Last hast du mit einem Mal die Hand Jesu auf deiner Schulter gespürt. Und man blickt sich um und Jesus mit seiner ganzen Freundlichkeit sagt zu uns: Du brauchst dich nicht länger zu quälen. Deine Anstrengungen, sie werden nie reichen. Aber ich bin gerecht. Und ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Ich habe für dich alles erfüllt, was nötig ist. Und wir haben uns gefragt, ja, aber was muss ich tun? Und Jesus, der sagt: Vertraue nicht länger auf deine eigenen Anstrengungen. Vertraue einfach auf das, was ich für dich getan habe. Was für eine Befreiung. Erinnerst du dich an diesen Tag? Den Tag, wo die Last von unserem Leben abgefallen ist. Das ist das Thema heute Morgen. Ich möchte gerne mit euch lesen, weiterlesen aus dem Philipperbrief. Wir sind in Kapitel 3. Und ich lese Vers 2 und Vers 3, bevor wir dann im Laufe der Predigt auch noch zu weiteren Bibelversen kommen. Philipper 3, ab Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen nämlich unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Eigentlich eigenartig. Man sollte meinen, wer erlebt hat, wie Last, die Last des selber Müssens, wie diese Last abgefallen ist, der ist künftig immun gegen einen Rückfall in religiöses Leistungsdenken. Ein für alle Mal geheilt. Aber mir scheint, davon ist Paulus überhaupt nicht überzeugt. Überaus eindringlich, ja geradezu scharf, schreibt er an die Philipper. Er spricht diese Beschneidung an, das äußere Zeichen des Volkes Israel damals, ein äußeres Zeichen zu diesem Volk zu gehören und damit natürlich verbunden alle die Opferhandlungen, alle die Reinheitsvorschriften und so weiter. Alles Dinge, um sich selber vor Gott gerecht und würdig hinzustellen. Ja, fromme Juden haben damals alle anderen als Hunde beschimpft. Unreine Hunde. Hunde war ein unreines Tier für die Juden. Und Paulus ist so aufgebracht, dass er denselben Begriff gleich auf sie selber anwendet und die Hunde nennt, die solches fordern. Nicht Beschneidung sei das, was sie fordern, es ist reine Verstümmelung, denn wir sind bereits wahrhaftig beschnitten. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, aufzuheben, abzuschaffen, aber ich bin gekommen, um zu erfüllen. Jesus hat das alles erfüllt. Und deshalb sind wir stolz auf das, was Jesus für uns getan hat. Und nicht auf unsere eigenen Anstrengungen. Hier steht, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Damit kein Missverständnis aufkommt, es wird im Laufe des Textes dann auch sehr klar, was Paulus meint. Er ist nicht dagegen, dass wir uns anstrengen, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Das werden wir dann unten sehen, Vers 10 und Vers 11, dass er sogar bereit ist, zu leiden für Gott, in den Tod zu gehen für Gott. Und wenn wir dann in 14 Tagen zur Fortsetzung kommen, ist dieses Bild von, ich habe dieses Ziel vor mir und ich laufe mit aller Kraft. Also jeder, der schon mal auf ein Ziel hingelaufen ist, weiß, das ist anstrengend. Paulus meint nicht, dass wir gegen Anstrengung an sich sein sollten. Vollgas für die Sache Gottes, ohne Rücksicht für sein Wohlbefinden, sogar ohne Rücksicht für sein Leben. Das zeigt uns Paulus. Sich anstrengen, um Gott zu gefallen, ganz sicher. Um ihn mit unserem Leben zu ehren, ganz sicher. Sich anstrengen, um die Gebote Gottes zu halten, um damit seinen Willen zu tun, ganz sicher. Aber das alles, weil Jesus uns gerettet hat und nicht, um gerettet zu werden. Naja, könnte man hier sagen, ziemlich spitzfindig, um und weil, ja, ist das wirklich so ein großer Unterschied? Also wenn ich jetzt nach da hinten rennen würde, zurückkäme mit dem Feuerlöscher, da ist nämlich so ein Zeichen, ich nehme an, irgendwo da hinten ist einer, und die Kerze brennt ja nicht. Und ich käme, um das Feuer zum Brennen zu bringen, würdet ihr alle denken, Feuerzeug, Zündhölzer, okay, Feuerlöscher, um das Feuer zum Brennen zu bringen, macht doch keinen Sinn. Aber wenn ich nach hinten rennen würde, mit dem Feuerlöscher zurückkäme, weil das Feuer brennt, würden wir alle verstehen. Ist doch ein kleiner Unterschied, um oder weil. Wenn du deinem Arzt telefonierst, um zu sterben, denkt er, das ist ein blöder Witz und hängt genervt auf. wenn du ihn anrufst, weil du stirbst, dann lässt er alles fallen und mit Blaulicht ist er in Minuten bei dir. Lebst du eigentlich, um zu atmen? Oder lebst du, weil du atmest? Wenn mein Leben nur wäre, um zu atmen, naja, trostloses Leben. Wir können aber so unser Christsein leben. Leben, um gerettet zu werden. Aber wir leben, weil wir atmen. Wir leben, weil wir gerettet sind. Weil wir Jesus haben. Weil Jesus uns gerettet ist, gerettet hat. Ein riesengroßer Unterschied. Schau, die Bibel fordert uns auf, dass wir aufeinander achten sollen als Gemeinde. Deshalb sind wir Gemeinde. Sonst könnten wir ja zu Hause den Podcast der Predigt hören. Deshalb sind wir miteinander unterwegs, weil wir aufeinander Acht haben sollen. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir sollen uns trösten. Und die Liebe zueinander gebietet uns sogar, uns gegenseitig zu ermahnen. Wenn wir eine falsche Haltung wahrnehmen, etwas, was wir merken, das führt von Jesus weg. Deshalb sind wir Gemeinschaft. Aber wenn wir das tun, um gerettet zu werden, dann werden wir in der kürzesten Zeit zu einer engen, lebensfeindlichen, christlichen Sekte, also christlichen Anführungszeichen, mit einem großen Druck. Wenn wir es tun, weil wir gerettet sind, so dienen wir einander und helfen uns gegenseitig in der Berufung zu leben, die Jesus uns geschenkt hat, dass unser Leben aufblüht und unser Leben Frucht bringt. Das wollen wir doch. Paulus schreibt in Vers 1, ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu schreiben. Ist ein Rückfall in diesen religiösen Leistungsstress, ist das wirklich so eine Gefahr? Warum müssen das die Philipper immer wieder hören? Müssen es etwa auch wir immer wieder hören? Ich glaube, selbst wenn du niemanden hast in deinem Umfeld, der dir sagt, das musst du tun, das solltest du noch tun, um gerettet zu werden, selbst wenn du niemanden solchen hast, diese Stimme ist in uns allen drin. Und es ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes und es ist nicht deine neue Gesinnung, es ist unser altes Ich. Der Mensch war immer ein religiöser Mensch, immer leistungsbereit. Das kann ich fast nicht glauben, dass das so nötig ist. Aber wir wollen uns doch mal den Spiegel vorhalten lassen. Was sagen eigentlich die Menschen über die Frommen? Jene, die nur von Ferne beobachten. Also ich meine, die nicht dazugehören, die sehen vielleicht ein bisschen schärfer, nehmen besser wahr als wir, die uns schon lange daran gewöhnt haben. Was sagen sie? Hast du auch schon diese Aussage gehört? Also die Frommen, die sind so verbissen. Die sind so getrieben. Keine Lebensfreude. Also so möchte ich nie werden. Oder hast du auch schon diese Aussage gehört? Wenn wir schon dabei sind, uns den Spiegel vorzuhalten, hast du schon mal gehört, dass jemand sagt, zu denen, da könnte ich nie dazugehören. sind ja alles mehr Bessere. Wie sollte ich da je genügen? Da passe ich nicht dazu. Ja, und vielleicht hast du die eine oder andere Aussage sogar schon selber gedacht. Wenn das die Atmosphäre ist, die Menschen wahrnehmen, wenn sie in Kontakt mit uns kommen, so ist das ein ganz sicherer Hinweis darauf, ist eigentlich ein Beweis, dass da noch zu viel Vertrauen in eigene Anstrengungen ist. Warum? Ja, wir müssen uns fragen, woher kommt denn diese Verbissenheit? Woher kommt mangelnde Lebensfreude? Das kommt doch aus der Angst. Streng ich mich genug an, um gerettet zu werden? Und woher kommt, dass Menschen wahrnehmen, das sind mehr Bessere? Das ist doch eine Folge von Stolz. Wenn sich die anderen mal so anstrengen würden wie ich, um gerettet zu werden, dann wären sie nicht so. Diese Atmosphäre offenbart zu viel Vertrauen auf sich selbst. Und weißt du, was so befreiend ist? Wer nicht länger auf eigene Anstrengung vertrauen muss, der muss ja gar keine Angst mehr haben. Und so kann ein Klima der Freiheit entstehen. Und wer auf Jesus stolz ist, statt auf sich selber, ist eigentlich befreit von Stolz. Und es kann ein Klima der Annahme entstehen. Und ich vermute, wir alle wünschen uns das für unser persönliches Leben. Dass Menschen, die uns beobachten, dem Feldstecher, wie leben sie diese Christen? Dass sie Lebensfreude, Freiheit beobachten. Und dass sie ein Klima der Annahme spüren und nicht etwas Abgehobenes, ein Mehrbesserer. Der ist halt der Pastor, der Pfimi. Das, nach dem sehnen wir uns doch alle. Und ich glaube, nach dem sehnen wir uns auch als Klima für unsere Gemeinde. Und so ein Klima wird nach außen dringen, da bin ich überzeugt. Und Menschen, die hineinschauen, so am Rand, treffen auf ein Klima, das sie anzieht, das sie öffnet, mehr zu hören. Es braucht hier jeden von uns. Weg, weg mit dem, um gerettet zu werden. Das müssen wir streichen aus unseren Gedanken. Wir wollen viel mehr stolz sein auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Wie kann das funktionieren im Alltag? Wie sind wir gefeilt vor Rückschlägen, Rückfall in diesen religiösen Leistungsdruck? Paulus hat für sich eine eindrückliche Methode entwickelt. Und ich lese uns das gerne. Vers 4. Ich könnte nämlich ein weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin ein Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört. Ich wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, ich bin so einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegenüber dem jüdischen Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich verfolgt. Ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Also nicht schlecht. Vielleicht magst du vor Gott ziemlich viel vorweisen. Ich vermute aber, an Paulus reichst du nicht heran. Schon nur, weil wir wahrscheinlich keine Juden sind. Schon da hapert es und auch diese Gesetzestreue, ich glaube nicht, dass wir heute die leben könnten, sondern die waren in einem Umfeld, die Pharisäer unter sich, und die haben ja wirklich die Körner gezählt und so weiter. Wenn du an Paulus nicht heranreichst, wollen wir es wirklich weiter versuchen? Vers 7, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Nun ja, das kann ich noch verstehen. Wenn man so gut unterwegs ist wie Paulus, kann man sich darauf etwas einbilden. Früher hielt ich diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren. Ja, ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und eigentlich recht zufrieden mit dir. Und du denkst, Gott kann auch recht zufrieden mit mir sein, also verglichen mit den anderen. Aber wenn Paulus einsehen musste, all meine Anstrengungen sind gar nichts wert, sie sind wertlos. Brauchst nicht auch du, Jesus? Ich möchte einladen, heute Morgen, das tun wir eigentlich jeden Sonntag, einladen, vertraue nicht länger auf dich selbst. Vertraue dich Jesus an. Ein einfaches Gebet, Jesus, ich brauche dich und deine Gerechtigkeit. Komm in mein Leben, übernimm du die Herrschaft. Das ist dieser Wechsel. Selbstgerechtigkeit loslassen, um die Gerechtigkeit von Jesus zu erhalten. Ja, was Paulus hier beschreibt, ich finde es ziemlich radikal. Wie ist es bei dir, wenn du ein neues Kleidungsstück kaufst? Gibst du dann konsequent etwas anderes weg? Das wäre ja das Beste, um den Überblick im Kleiderschrank zu behalten. Ich muss mir gestehen, nein, nicht wirklich. Ist die Hose nicht mehr ganz so schön, kaufe ich eine neue, und die nicht mehr ganz so schöne kommt auf den Stapel für alle Fälle. Wir haben doch alle diesen Stapel für alle Fälle. Könnte ja sein, dass man sie irgendeinmal wieder braucht. Paulus macht es anders. Er entsorgt das, worauf er sich möglicherweise berufen könnte. Er weiß, der Mensch ist ein religiöser Mensch. Er neigt dazu, immer wieder auf sich selber zu vertrauen. Und deshalb sagt er, das ist mir sogar zum Schaden geworden. Ich will es gar nicht mehr haben. Ich will Jesus haben. Könnte es sein, wenn wir Paulus hier so lesen, dass das sich berufen auf das eigene nicht nur nutzlos, sondern sogar hinderlich ist. Ja, wenn Paulus sagt, ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe, wörtlich, dass ich in ihm gefunden werde. Unsere Thematik durch den Philipperbrief ist krass, kraftvolles Christsein. Und kraftvolles Christsein entsteht dort, wo uns Christus ganz hat. Wo wir ganz und gar von ihm abhängig sind. Kraftvolles Christsein ist nicht ein halber Lukas und ein halber Jesus, dann kommt es gut. Sondern kraftvolles Christsein ist dort, wo Jesus ist. Er allein. Ich verlasse mich nicht mehr auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Könnte es sein, dass das Festhalten an eigener Gerechtigkeit, natürlich zusammen mit Jesus, hinderlich ist? Nicht nur nutzlos, sondern hinderlich? Ich habe gedacht, wir probieren das aus. So sind wir doch unterwegs. Oder waren wir unterwegs? Schwer gefüllt. Meine Gerechtigkeit. Und eines Tages, so sind wir eingestiegen, haben wir etwas erlebt. Dass jemand zu uns kam und uns sagte, wow, die Gerechtigkeit von Jesus. Ich kann euch eines sagen, die ist ziemlich groß, aber zum Glück auch ganz leicht. Und wir haben uns gefreut und sind weitergegangen mit der Gerechtigkeit von Jesus und plötzlich, oh, meine Gerechtigkeit. Und da habe ich ja noch mehr, das ist so wertvoll, das will ich unbedingt dabei haben. Und so leben wir dann. Könnte das sein, dass das gar nicht freisetzt, sondern mich das nur hindert. Mich hindert, ganz an dem festzuhalten. Beantworte dir doch mal diese Frage. Bin ich gerettet? Warum bin ich gerettet? Was habe ich dazu beigetragen? Und jetzt kommt die interessante Frage. Was will ich jetzt tun? Was will ich jetzt tun, wo ich nichts mehr tun muss, um gerettet zu werden? Eins darfst du mir glauben, wir sind nicht unseres Lebenssinns beraubt. Unser Leben wird nicht langweilig. Im Gegenteil, uns ist eine Lebensberufung geschenkt. Ich lese Vers 10 und 11. Mein Wunsch ist es nun, Christus zu erkennen. Und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Hier steht, ich möchte in Christus gefunden werden, um ihn zu erkennen und die mächtige Kraft zu erleben. Ganz abhängig bedeutet ganz befreit. ganz freigesetzt. Ich bin schon mit Personen klettern gegangen, schön angeseilt, die sind hochgestiegen und oben ruft man dann rauf, du hast geschafft, ich lasse dich wieder runter. Du kannst den Fels loslassen, du bist am Seil angeseilt. Ich lasse dich langsam runter. Und die Personen wollten sich aber nicht abseilen lassen. Sie wollten lieber wieder mühsam nach unten klettern, was ja noch viel schwieriger ist, als nach oben klettern. Sie haben das Seil schon akzeptiert als letzte Sicherung. Falls es schief geht, noch gehalten zu sein. Und so können wir Christ sein. Jesus ist unsere letzte Sicherung. Ich meine, ich bin froh. Ich weiß ja, dass ich Gott nicht genügen kann. Ich weiß, dass es nicht ganz reicht. Und dass dann am Schluss Jesus dazukommt und mich in den Himmel zieht. Halleluja. Das ist aber nicht das Evangelium. Und vielleicht mit gutem Zureden beim zweiten Versuch noch einmal vorgezeigt, nur einen Meter über den Boden ausprobiert, schau, sitz mal in das Seil, probier mal, du kannst sogar die Hände vom Seil lösen, macht einfach keinen Unterschied, ob du das Seil hältst oder nicht, kommt nicht drauf an, das Seil hält dich, nicht du dich. Wenn man das ein paar Mal übt und man das plötzlich entdeckt, ist das doch eigentlich das Schönste, das Abseilen. Man kann sich abstoßen und nach unten und Sprünge machen. Das ist doch cool. Wünschst du dir so ein Christsein? Das ist kraftvolles Christsein. In ihm gefunden werden. Das ist mein Verlangen. Und lasst uns diese Verheißung vor Augen haben. Da steht, dann werden wir ihn erkennen. Es ist tatsächlich eine Voraussetzung, dass wir das eigene loslassen, um ganz in ihm zu sein. Um ihn wirklich zu erkennen. Und auch um wirklich seine Kraft zu erfahren. Und so wie das Paulus hier beschreibt, dann sind wir freigesetzt. Ihm überall hin zu folgen, das zu tun, was Gott will. So schwierig dieser Weg auch sein mag. Das ist ja das, was Paulus erlebt. Er spricht hier, sogar im Leiden will ich in Jesus gefunden werden, weil seine Dankbarkeit und seine Hingabe, weil er nicht mehr aufs eigene schauen muss, um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet ist, die ist so groß, dass er von nichts mehr zurückschreckt. In Christus gefunden werden. Und Jesus stellte sich für die Sache Gottes dem Leiden. Er stellte sich sogar dem Tod. Und so ist Paulus bereit, mit dieser Kraft Jesus zu folgen. Das sagt einer, der schon fast 4 Jahre im Gefängnis sitzt für Jesus. Und Paulus spricht ja auch vom letzten Ziel. Und wenn ich in Jesus gefunden werde, dann werde ich auch mit ihm auferstehen. Das alles entsteht nicht aus uns. Es ist nichts, was wir schleppen und stemmen. Es entsteht aus dem Loslassen. Und so will ich fragen, wollen wir diese Kraft? Und wollen wir als Gemeinde dieses Klima? Lasst uns eine Sensibilität entwickeln für die Symptome des Festhaltens. Ich habe sie genannt. Angst. Angst, Jesus nicht zu genügen. Angst, die mich vor sich hertreibt. Und auch das andere Symptom, Selbstgerechtigkeit. weil ich finde, ich genüge. Falls du eine Schwäche hast oder einfach körperlich anfällig bist, da lernt man doch so auf die Symptome zu hören. Schon ganz früh merkt man, aha, das kommt jetzt wieder. Ich nehme am besten schon mal eine Tablette. Genau das wünsche ich mir. Geistliche Sensibilität für Angst und Selbstgerechtigkeit. Und dann sofort fragen, ist da irgendwo Dreck, den ich entsorgen muss? Und ich meine nicht Sünde, sondern Paulus spricht hier von Vertrauen auf sich selber. Und dann greif zum Besen und wisch das aus deinem Leben hinaus. Ich habe alles verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen. Ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Motive zu erkennen, was mich antreibt. Und ich möchte dich einladen, jetzt mit diesem Heiligen Geist in Kontakt zu treten, zu beten. Und ihn zu bitten, zeige mir doch, wo vertraue ich auf eigene Anstrengung? Bitte ihn, dir zu zeigen, wo ist Angst? Ja, Angst ist oft diffus, wir können sie nicht so genau wahrnehmen. Warum bin ich getrieben? Ist es, um gerettet zu werden? Und auch auf die andere Seite, bin ich selbstsicher? Strömt von mir aus, dass ich meine, ich sei besser, obwohl ich allein auf Jesus stolz sein kann. Wir dürfen ein Lied hören, Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Das ist die Zusammenfassung.